drei Meter Höhe. Er hat oben die Gabeln hochgefahren und er hat es wohl nicht zum ersten Mal gemacht, sondern schon öfter Gabelstapler repariert und hat die Gabeln hochgefahren und oben irgendwo im Hochregal verklemmt oder ein Stück ins Regal reingefahren unter eine Gitterbox. Auf den Gabeln oben war noch eine Palette oder etwas. Und während er unten arbeitet, ist anscheinend die Hydraulik des Gabelstaplers etwas, hat sich verändert oder er hat daran gearbeitet. Auf jeden Fall ist der hintere Teil des Gabelstaplers runter. Die Gabeln haben sich oben ausgehängt und dann sind die Gabeln mitsamt der Palette auf ihn raufgefallen. 600 Kilo aus 3 Meter Höhe. Das ist, ich denke, es ist ein Wunder, dass er es überhaupt überlebt hat. Wenn irgendein Teil, entweder das Metall oder auch irgendwas anderes auf seinen Schädel geprallt wäre, dann wäre er hinüber gewesen. Wenn es auf seinen Rücken geprallt wäre, dann wäre er querschnittsgelähmt. Aber er lag auf der Seite, so ist es auf die Schulter gefallen. Schulter ist zerschmettert worden, Oberarmknochen. Aber sonst hat er anscheinend keine weiteren Verletzungen erlitten und es ist wohl zu reparieren. Da kann man schon von Schutz und Bewahrung sprechen. Ich habe ihn besucht und er hat gesagt, es geht ihm gut. Gut, er ist ein Typ, der sagt, es geht ihm immer gut. Christina sagt auch, der jammert nie, egal was los ist. Aber es ging ihm wirklich ganz gut. Er konnte aufstehen, er konnte lachen. Wir haben mit ihm gebetet und er ist operiert worden am Freitag. Ich weiß jetzt noch nicht genau, ich glaube, die Operation ist gut verlaufen, was Christina geschrieben hat. Aber ihr könnt für ihn beten, dass er sich auch schnell sich regeneriert und wiederhergestellt wird. Aber unser Gott, ja, wer klatscht da? Genau, wir können unseren Gott loben, dass er seine schützende Hand über uns hält. Selbst in schwierigen Situationen ist Gott bei uns. Hast du schon einmal irgendwann am Morgen gesagt, vor allem muss ich dies und jenes tun? Vor allem müsste ich dies machen oder jenes erledigen. Vor allem müsste ich Folgendes in meinem Leben verändern. Vor allem müsste diese oder jene Sache erledigt werden. Was denkt ihr, was vor allem am wichtigsten ist? Gemeinschaft mit Gott, genau. Ich habe, ich denke, es war vergangene Woche oder auch schon vorletzte Woche, ein Vers gelesen aus dem Psalmen, mehrere Verse eigentlich, ich habe dann ein bisschen studiert. Da ging es um das Thema Gott zu ehren, Gott zu loben, ihn zu ehren, ihn zu verherrlichen, seinen Namen zu proklamieren, seinen Namen anzurufen. Und dann kam mir der Gedanke, eigentlich ist das dasjenige oder das ist das, was du vor allem tun solltest. Ich habe mir gedacht, wie schön wäre es, wenn der Morgen dein erster Gedanke vor allem im Sinne jetzt von Chronologie des Tages, wie der Tag beginnt, wenn vor allem, bevor alles andere kommt, du Gott erhebst über deinem Leben, über deine Arbeit, über deine Familie, über deine Lebenssituation, über deinen Kindern, über deinen Eltern, über deinen Geschwistern, über deiner Gemeinde, über deiner Stadt, über deinem Land. Wenn du vor allem erstmal Gott erhebst, wird das was verändern? Wird das was verändern, wenn wir vor allem anderen Gott ehren? Ich glaube schon. Leider tue ich es nicht immer, habe ich festgestellt. Wer tut das immer? Hand heben bitte. Gott verehren vor allem. Bevor du an irgendetwas anderes denkst am Morgen, bevor alles andere dir wichtig erscheint. Ah, einen haben wir hier. Ein bisschen zaghaft, aber Hans-Peter auch. Ich habe ja gesagt, immer. Wer tut das manchmal? Oder wer tut das meistens? Wer tut das meistens? Ich auch nicht meistens. Wer tut das manchmal? Wer tut es nie? Traut sich jetzt keiner, sich zu melden. Sonst wärst du wahrscheinlich nicht hier, wenn du es nie tun würdest. Aber ich wünsche mir und ich möchte euch und uns ermutigen, dass wir das immer tun und dass unser Ziel wird, dass wir keinen Tag beginnen, keinen Morgen, kein in irgendwelche Sachen hineinstarten, ohne dass wir vor allem Gott ehren, Gott erheben und ihm loben und ihm danken. Und zwar über alles, was der Tag mit sich bringt, was vor uns liegt. Über jeden Termin im Terminkalender, über jede Herausforderung am Job oder in der Familie oder sonst wo. Auch über politischen Situationen, über Entscheidungen, die anstehen. Vor allem Gott erheben. Und dann habe ich darüber nachgedacht, habe gemerkt, ich mache das zu selten. Ich mache das nicht immer. Und wahrscheinlich kommen viele Probleme, Stress, Vergesslichkeit, alles mögliche andere, daraus, dass ich das vernachlässige. Ich habe mich entschieden, habe gesagt, Gott, vor allem will ich dich ehren. Das soll mein erster Gedanke sein. Hilf mir dabei, das schaffe ich nicht alleine. Gib mir deinen Geist dazu. Füll mich mit deinem Geist. Füll mich schon in der Nacht, wenn ich schlafe, wenn ich träume, mit deinem Geist. Sodass, wenn ich aufwache, schon ein Lobpreislied in meinem Gedanken ist. Und tatsächlich ist es so passiert. Zwar nicht jetzt seitdem jeden Morgen, dass ich jeden Morgen mit einem Lobpreislied aufgewacht bin, aber die beiden Tage, nachdem ich das gebetet habe, bin ich morgens mit einem Lobpreislied in meinem Mund aufgewacht. Ich habe schon im Traum, im Schlaf angefangen, Gott zu loben. Das war super. Dann konnte ich gleich weitermachen. Das war einfach. Da brauchte ich mich nicht erst zu entscheiden. Meine Frau kennt mich ungefähr innerhalb der ersten 60 Minuten, nachdem ich aufgestanden bin, darf man mich eigentlich nicht ansprechen, weil ich bin ein Morgenmuffel und bin irgendwie noch nicht so ganz da. Nachdem ich aufgestanden bin, brauche ich erstmal 3 Tassen Kaffee oder so, bis ich einigermaßen beieinander bin. Aber als ich Gott gebetet habe, darum gebeten habe, hilf mir, dass ich vor allem erstmal dich erhebe, da verändert sich alles irgendwie. Da ist man gleich am Morgen anders drauf. Dann sieht man den Tag mit anderen Augen. Und das, was auf einen zukommt. Ich möchte über 3 Dinge sprechen, was es heißt, Gott zu ehren. Vor allem, über allem und trotz allem. Vor allem, über allem und trotz allem Gott zu ehren. Und vor allem ist das Wichtigste, bete darum, dass dein erster Gedanke am Morgen zum Herrn geht. Dass dein erster Gedanke morgens bei Gott ist. Nicht bei deinen Problemen, nicht bei deinen Sorgen, sondern bei seiner Herrlichkeit, bei seiner Größe, bei seiner Macht, bei seiner Gnade, bei seiner Liebe. Das wird alles in ein anderes Licht bringen und unser Leben total verändern. Und ich wünsche mir das. Ich brauche das auch. Ich merke das für mich. Ich brauche das, dass Gott an erster Stelle steht. Vor allem heißt ja, gut, das eine ist das Chronologische, dass man morgens schon gleich anfängt, sag ich mal, mit einem Lobpreislied und mit einem Gebet und mit dem Gedanken an Gott oder mit einem Bibelvers und so weiter. Das ist vor allem, dass der Tag vor allem mit Gott beginnt. Aber vor allem bedeutet ja noch mehr. Das hat nicht nur den Aspekt, dass ich morgens den ersten Gedanken an Gott habe, sondern vor allem heißt auch, er und ihn zu ehren soll meine erste Priorität sein. Darüber habe ich neulich schon mal gepredigt hier. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das brauche ich auch nicht alles wiederholen, aber das kann man auch nicht oft genug sagen eigentlich. Gott zu ehren, für ihn zu leben, ihn zu erheben, sollte die erste Priorität in unserem Leben sein für uns als Christen. Wichtiger als alles andere. Bedeutender. Es sollte eigentlich mehr Zeit in Anspruch nehmen als alles andere, was wir tun. Es sollte unsere Gedanken mehr beschäftigen als alles andere. Natürlich ist es jetzt vielleicht ein bisschen illusorisch oder realitätsfern. Natürlich, wenn wir jetzt arbeiten gehen, zum Beispiel irgendwo am Arbeitsplatz sind und wir müssen uns konzentrieren auf unseren Job und auf eine Aufgabe, die wir tun. Wir sitzen am PC oder wir reparieren eine Maschine oder was weiß ich sonst. Natürlich denkt man nicht in jedem Augenblick an Gott, das ist ganz klar. Sondern man ist mit seinen Gedanken dann auch bei der Arbeit und bei den Dingen. Aber auch selbst bei der Arbeit kann man immer wieder zwischendurch an Gott denken. Man kann ihn für die Aufgaben, die man tut, um Hilfe bitten. Oder man kann, während man arbeitet, Gott erheben, über der Arbeit, über dem, was man tut, dass eine gute Qualität dabei rauskommt, dass einem die Dinge gelingen. Man kann für die Arbeitskollegen beten, sie segnen und dass die Firma floriert und gute Umsätze macht und man nicht gekündigt wird und was weiß ich alles. Das heißt, man kann auch während der Arbeit und während dem normalen Alltag auch Gott an erste Stelle setzen. Wir vergessen es oft leider. Und wenn wir das mehr tun würden, dann würde mehr Frucht entstehen, in dem Sinne, es würde mehr von Gottes Wirken, von seinem Plan in unserem Leben geschehen und auch nicht nur in unserem Leben, sondern auch in unserer Umgebung, in unserem Drumherum. Gott vor allem, als erster Gedanke am Morgen, als erste Priorität in unserem Leben. Und ich glaube, wir müssen uns immer wieder dazu neu entschließen und neu entscheiden. Gott, ich will dich heute nicht vergessen. Ich will dich mitnehmen in meinen Tag. Ich will mich nicht verzetteln in irgendwelche Dinge, wo ich dann anfange, genervt zu werden, wo ich anfange, gestresst zu werden über die Sachen, die Umstände, in die ich hineingerate. Ich will nicht vergessen, dass du an erster Stelle stehen sollst. Und ich will nicht vergessen, dich zu ehren. Das an erster Stelle stehen oder Gott zuerst, ist ja zunächst mal eine Einstellung. Aber ich meine damit auch, das immer wieder auszusprechen. Mit Gott ehren meine ich immer wieder am Tag. Gott, ich ehre dich. Du bist der Erste in meinem Leben. Ich sage das zu dir. Ich entscheide mich dafür. Ich verehre dich über meinem Leben. Ich verehre dich über meinem Land. Ich verehre dich über meiner Gemeinde, über meiner Stadt, über der ganzen Welt. Du sollst das Wichtigste für mich sein. Ich will Gott vor allem verehren, aber ich will Gott auch über allem verehren. Was bedeutet das für mich? Vor allem und über allem. Im Grunde hat das viele Parallelen. Ich habe eben auch schon gesagt, er soll das Wichtigste sein. Und mit über allem meine ich, auch, dass wir seine Herrschaft proklamieren, ausrufen. Mir ist dabei besonders der Gedanke wichtig, dass Jesus gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt oder alle Macht im Himmel und auf der Erde. Ich meine, dass Jesus alle Gewalt und alle Macht im Himmel hat, da hat keiner von uns ein Fragezeichen wahrscheinlich daran. Aber wenn wir uns auf der Erde umschauen und das sehen, was auf der Erde passiert, was in den Ländern passiert, was in der Weltpolitik, in der Wirtschaft passiert, was an Kriminalität passiert und so weiter, dann haben wir schon unsere Fragezeichen, dass wir denken, Jesus, wo ist deine Zusage? Mir ist gegeben alle Macht. Gut, man kann sich dann noch sagen, klar, du hast auch dir ist gegeben alle Macht, aber du hast den Menschen auch ihren freien Willen gegeben und sie können sich selber entscheiden. Damit kommt man vielleicht noch klar, aber es gehen ja, verstehen auch viele Dinge, wo man sagt, dass, da ist nicht irgendein Mensch dran schuld, da hat nicht jemand versagt, da sind Naturkatastrophen, da sind Unglücksfälle, für die niemand etwas kann eigentlich, wo keiner richtig Schuld daran trägt. Wo ist deine Macht her? Natürlich darf man diese Frage stellen auch. Man darf auch manchmal klagen und darüber ins Zweifeln, ins Grübeln kommen. Ich denke, das kommt jeder mal. Das ist nicht das Problem. Wichtig ist nur, dass wir nicht dabei stehen bleiben, sondern dass wir dann daran denken, an diese Zusage und diese Aussage von Jesus, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Jesus, das hast du gesagt, dir ist gegeben alle Macht und ich proklamiere jetzt deine Herrschaft über diesen Dingen, wo vielleicht noch gar nichts menschlich gesehen nicht sichtbar ist von deiner Herrschaft und von deiner Macht, aber ich rufe sie aus. Ich spreche deinen Namen aus über diesem Problem, über der politischen Situation. Ich rufe deinen Namen aus über meinem Leben. Ich rufe deinen Namen aus über meine Familie. Ich rufe deinen Namen aus über meinen Kindern, die vielleicht auf ganz anderen Wegen gehen, als ich mir das wünschen würde. Ich rufe deinen Namen aus über jeden Menschen, über jede Situation. Ich proklamiere deine Herrschaft. Ich glaube, dass das etwas sehr Wichtiges ist. Und ich glaube auch, dass wir Autorität haben als Christen. Jesus hat sich dazu entschieden oder Gott hat sich dazu entschieden, seine Macht, seine Gewalt, seine Autorität mit uns zu teilen. Sonst wären wir nur Marionetten oder Statisten in seinem Heilsplan oder Weltenplan oder wie auch immer. Aber wir sind keine Statisten. Wir sind Mitwirkende. Wir sind sogar Mitbestimmer. Und Gott will, dass wir mitwirken. Und zwar, indem wir seine Herrschaft ausrufen, indem wir seinen Namen proklamieren, indem wir sagen, du bist größer als die Krankheit. Du bist der Herr, unser Arzt. Gott heilt auch manche Menschen souverän, sage ich mal, ohne dass irgendjemand für ihn gebetet hat. Gibt es auch, habe ich schon gehört. Aber es ist nicht so oft. Aber ich habe selber schon viele Heilungen erlebt, wenn ich für Menschen gebetet habe im Glauben. Wenn andere Menschen im Glauben für andere gebetet haben, ihnen die Hände aufgelegt haben, sich auf die Verheißungen Gottes gestützt haben, gesagt haben, Gott, du hast gesagt, das sind die Zeichen, die denen folgen, die glauben. Sie werden den Kranken die Hände auflegen und es wird besser werden mit ihnen. Und ich nehme das in Anspruch und ich rufe dieses Wort aus über dieser kranken Person. Und dann passieren Dinge, die sonst nicht passiert wären. So haben wir Autorität und wir haben, nicht nur Jesus hat alle Macht bekommen, sondern diese Macht will er ausüben oder will er sichtbar werden lassen, seine Herrschaft durch uns. Dazu hat er sich entschieden, dazu hat er sich festgelegt. Und wenn wir es nicht tun, dann passiert weniger. Wenn wir nicht die Herrschaft Gottes ausrufen über der Stadt Babenhausen, über den Menschen, denen wir begegnen. Ich bin am Freitag war ich beim Zahnarzt morgens und mich haben schon diese Gedanken für die Predigt oder erstmal beschäftigen mich die Gedanken nicht nur für die Predigt, dass ich denke, was soll ich predigen, was soll ich den anderen Menschen sagen, sondern ich will das erstmal immer für mich selber in Anspruch nehmen und für mich selber leben, weil wenn ich euch irgendwas predige, was ich selber nicht praktiziere, was ich selber nicht für mich in Anspruch nehme, dann bin ich ein Heuchler. Aber ich versuche das, was ich euch sage, immer zuerst selbst für mich anzuwenden. Und ich war beim Zahnarzt und ich habe dort gesessen und ich habe lange gewartet und ich habe angefangen, mich zu ärgern, weil der Zahnarzt kam rein, die Sprechstundenhilfe kam rein, dann haben sie irgendwas gemacht, dann fehlte ihnen irgendwas, dann sind sie wieder raus, rein und raus. Und ich saß da und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich einen Termin um 8, jetzt ist schon nach 9, eigentlich habe ich schon einen anderen Termin und die haben immer noch gar nicht angefangen. Aber dann habe ich gemerkt, halt, stopp, ruf Gottes Herrschaft aus. Über der Zahnarztpraxis. Du kannst auch die Zeit, die du hast, hier nutzen zum Gebet. Du kannst für Babenhausen beten, du kannst für Memmingen beten, du kannst für die Friedenskirchen beten und für alle anderen Kirchen. Du hast so viele Möglichkeiten zu beten. Selten hast du so viel Zeit wie hier beim Zahnarzt auf dem Stuhl. Was für ein Blödmann bin ich, dass ich mich die ganze Zeit ärgere und gestresst bin. Ständig habe ich auf die Uhr geschaut, dann habe ich wieder auf mein Handy geschaut, dann habe ich das mal gemacht, dann habe ich dies gemacht, dann habe ich mich wieder geärgert. Bescheuert. Statt zu sagen, Herr, danke, dass du mir hier 1,5 Stunden Wartezeit gibst beim Zahnarzt, damit ich beten kann, deine Herrschaft ausrufen kann über dem Zahnarzt und über allen möglichen anderen, was du mir aufs Herz legst. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann bin ich raus und dann war ich richtig gut drauf. Und dann bin ich zum Telekom-Shop gegangen, weil ich da irgendwas wegen Handyvertrag und so weiter klären musste. Und dann kam ich an und dann stand ich vor der Tür und wollte reingehen, dann war die verschlossen. Dann habe ich gedacht, das gibt's. Und dann habe ich schon wieder mich geärgert, habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Diese faulen Telekom-Leute, warum machen die ihren Laden erst um 10 auf und so. Ich dachte, ach, bist du schon wieder auf denselben. Du kannst doch hier vorstehen und du kannst doch hier beten für jeden Menschen, der vorbeikommt. Dann habe ich das gemacht. Es war super Zeit. Vor der verschlossenen Tür beim Telekom gestanden und habe alle Passanten gesegnet, die vorbeigegangen sind. Habe für sie gebetet, habe die Herrschaft Gottes über ihnen ausgerufen. Super war das. Und so kann man sich in jeder Situation dafür entscheiden, Gott zu proklamieren. Und wie viele Gedanken, wie viel Zeit verschwenden wir mit Dingen, die so unsinnig sind, die uns runterziehen, die uns schlechte Laune machen, und die schlechte Laune machen kommt dann auch noch auf andere. Statt zu sagen, Herr, ich rufe deine Herrschaft aus, ich proklamiere deinen Namen, ich danke dir, dass ich jetzt Zeit habe, hier dich zu verehren. Und ich bin überzeugt, es hat nicht nur was in mir, natürlich verändert es zuerst mal in mir etwas oder in dir, wenn du es machst. Aber ich bin überzeugt, dass Gott sich nicht nur freut, sondern dass er auch anfängt, dann zu wirken. Ich glaube, da, wo ich da vor der Telekom gestanden habe und ich habe jeden Passanten gesegnet, der da vorbeigegangen ist, und ich habe sie, lass sie zum Glauben kommen, wenn sie noch nicht gläubig sind. Herr, tu Gutes in ihrem Leben, segne sie, segne ihn und so weiter. Ich bin überzeugt, Gott hat angefangen, in diesen Menschen zu wirken, auch wenn ich jetzt gar nichts sehe. Vielleicht kommt einer von diesen Passanten demnächst zum Glauben und kommt bei uns in die Gemeinde oder was, weil ich die Herrschaft Gottes über seinem Leben vor der Telekom ausgesprochen habe. Oder? So, ich will Gott vor allem verehren, ich will Gott über allem verehren. Und jetzt komme ich zum Schwierigsten. Ich will Gott trotz allem verehren. Ich lese euch mal aus einem Psalm von David, Psalm 69. Für den Chormeister. Nach der Weise der Lilien. Also irgendwie, wenn man den Psalm liest, Psalm 69, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was da drin steht, aber ihr könnt es ja jetzt nachlesen, wenn ihr die Bibel mit habt. Ihr hört es auch gleich von mir, wenn ich es euch vorlese. Aber ich habe dann gedacht, als ich den Psalm gelesen habe, nach der Weise der Lilien, das klingt, Psalm 69, Vers 1. Also ich lese den ganzen Psalm. Aber als ich den Psalm gelesen habe und da steht, nach der Weise der Lilien, dann denke ich, oh, das ist bestimmt so ein liebliches, schönes, fröhliches Lied, nach der Weise der Lilien. Und dann habe ich mich gewundert, wie das hier losgeht. Hilf mir Gott, das Wasser steht mir bis zum Hals. Ich bin versunken im tiefen Schlamm. 69, Psalm 69. Ich bin versunken im tiefen Schlamm, wo kein Grund ist. In Wassertiefen bin ich geraten und die Flut reißt mich fort. Ich bin erschöpft von meinem Rufen und meine Kehle brennt. Meine Augen sind ermattet, aber ich harre auf meinen Gott. Da fängt er schon an. Also er ist nicht ganz, sag mal, im Selbstmitleid und in der Klage verhaftet. Also er sagt schon, aber ich harre auf meinen Gott. Zahlreicher als die Haare auf meinem Haupt sind die, die mich grundlos hassen. Mächtig sind die, die mich verderben wollen, die mich ohne Ursache anfeinden. Was ich nicht geraubt habe, soll ich ihnen erstatten. Gott allein weiß um meine Torheit. Und meine Schuld ist vor ihm nicht verborgen. Mögen durch mich nicht zu Schanden werden, die auf dich hoffen, Herr der Herrscharen. Mögen durch mich nicht in Schande geraten, die dich suchen, Gott Israels. Denn um deinetwillen trage ich Schmach und Schande bedeckt mein Angesicht. Entfremdet bin ich meinen Brüdern und den Söhnen meiner Mutter. Denn der Eifer für dein Haus hat mich verzehrt und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Ich weinte und ich fastete, doch es brachte mir noch mehr Schmach. Ich nahm als Kleid den Sack und ich wurde zum Gespött. Es reden über mich, die im Tor sitzen und mit Liedern, die Zecher beim Wein. Ich aber komme mit meinem Gebet zu dir, Herr, zur Zeit deines Wohlgefallens. Gott, in deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Rette mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke, dass ich gerettet werde vor denen, die mich hassen, und aus den Wassertiefen. Dass die Wasserflut mich nicht fortreiße und die Tiefe mich nicht verschlinge, noch der Brunnen seinen Mund über mir schließe. Ich überspringe jetzt ein bisschen, weil es ist einfach ein bisschen viel. Also ich gehe jetzt weiter bei Vers 31. Also Vers 30 mache ich weiter. Also er beschwert sich dann noch über alle möglichen anderen Leute. Und dann kommt er zu Vers 30. Ich aber bin elend und voller Schmerzen. Deine Hilfe, Gott, beschütze mich. Ich will den Namen Gottes preisen im Lied und ich will ihn rühmen mit Lobgesang. Also, mir ist so der Kontrast aufgefallen, wie es dem David eigentlich geht. Also, der ist wirklich am Ende, wenn man diesen Psalm mal liest. Da geht es nicht nur darum, der fühlt sich total mies. Der ist total erschöpft. Der fühlt sich, als wenn er im Schlamm sitzt und nicht mehr rauskommt. Dann sind da noch Leute, alle möglichen Leute, angefangen von Fremden, die über ihn spotten, die ihn hassen, die ihn schmähen. Aber sogar seine eigenen Brüder wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und dann denkt er auch noch an seine Schuld und an seine eigenen Vergehen und an seine eigene Torheit. Wisst ihr, das ist manchmal das Schlimmste. Also es ist schon schlimm, wenn man in schlimmen Situationen ist und alles irgendwie so aussichtslos erscheint. Es ist schlimm, wenn andere Leute gegen dich sind. Aber das Schlimmste finde ich, wenn du noch anfängst, dich selber zu hassen, wegen dem, was du selber falsch gemacht hast und wo du dich selbst ablehnst, weil du denkst, ich krieg noch nicht mal irgendetwas auf die Reihe und so weiter. Und bei David war alles da. Und dann finde ich es einen krassen Kontrast. Er hat zwar zwischendurch immer mal wieder an Gott gedacht, aber dann kommt er zu Vers 31 und sagt, ich will den Namen Gottes preisen im Lied und ich will ihn rühmen mit meinem Lobgesang. Und wenn ihr die Psalmen lest, dann werdet ihr feststellen, dass das kein Einzelfall ist bei David. Er hat sehr viele schwierige Situationen durchmachen müssen in seinem Leben. Das ging auf und ab bei ihm. Es war ein sehr bewegtes Leben und kein einfaches Leben. Und es spiegelt sich wieder, besonders in dem Psalmen, natürlich auch in den Chronik und Könige, wo über sein Leben berichtet wird. Aber in dem Psalmen kriegen wir etwas von seinem Innenleben mit, wie es ihm ging. Das hat er vertont, das hat er in Lieder verfasst, wie es ihm ging in den ganzen Situationen. Und da erleben wir oft, wie tief down er war, in was für schlimmen Situationen der gesteckt hat, in welchen aussichtslosen Situationen menschlich betrachtet er drin war. Und nicht nur von außen, sondern auch innerlich war er oft schlecht drauf. Fast depressiv manchmal oder total niedergeschlagen. Und er war zwar ein Mann Gottes, und es wird auch von ihm gesagt, er ist ein Mann Gottes gewesen, David. Aber er war auch manchmal ein schlimmer Sünder. Und hat ganz schön daneben gehauen. In sexueller Hinsicht und in anderer Hinsicht auch. Er hatte keine weiße Weste. Und manchmal steckt er ziemlich tief in Schwierigkeiten. Aber was mir auffällt, und das ist bei den meisten Psalmen von David, das werdet ihr auch feststellen, auch wenn er sich beklagt, auch wenn er in großen Schwierigkeiten steckt, auch wenn seine eigene Schuld so groß ist, er sagt einmal, meine Schuld ist so groß, sie wächst mir über den Kopf. Ich kann nachts nicht mehr schlafen, ich weine jede Nacht darüber, wie schlimm es geworden ist mit mir und so weiter. Aber meistens ist es so, dass er seine Psalmen beendet mit einem Lobpreis. Dass er irgendwie sagt, aber Gott, du bist groß. Oder Gott, ich denke daran, was für Wunder du in der Vergangenheit getan hast. Und ich will nicht aufhören, dir zu danken und an dich zu denken und dich zu loben. Ist euch das schon mal aufgefallen? Der war sehr ehrlich, das finde ich super. Der hat nichts beschönigt, der hat nichts verheimlicht. Der hat seine Seele und sein Leben offengelegt vor Gott. Aber er hat immer den Namen des Herrn proklamiert und erhoben, trotz all seiner Schwierigkeiten, trotz all seiner Sünden, trotz all seiner Probleme, hat er den Namen des Herrn proklamiert. Und wisst ihr was ich glaube? Warum Gott zu ihm sagt oder über ihm sagt, dass er ein Mann Gottes ist? Ich sag mal, da gab es bestimmt viele Menschen in Israel und in anderen Ländern und heute auch noch, die moralisch sicherlich besser gelebt haben als David. Die irgendwie anständiger waren, ordentlicher und ihr Leben besser auf die Reihe bekommen haben, weniger Fehler gemacht haben. Aber wisst ihr, warum ich glaube, warum er ein Mann Gottes war? Weil er immer Gott erhoben hat und ihn gepriesen hat und ihn über allem, auch trotz allem, an die erste Stelle in seinem Leben gestellt hat. Und das wünscht sich Gott von uns. In erster Linie. Das soll kein Freibrief sein oder irgendwie eine Einladung dazu, ein unordentliches oder sündiges Leben zu führen oder Fehler zu machen. Im Gegenteil, natürlich werden wir dazu aufgefordert, an vielen Stellen Buße zu tun, umzukehren, unser Leben in Ordnung zu bringen und so weiter. Das ist keine Frage. Das eine steht nicht im Widerspruch zu dem anderen. Aber wenn Dinge schief laufen, wenn es schwierig wird aus deiner eigenen Schuld oder aus der Schuld anderer, dann denk dran, ich will Gott trotz allem verehren. Trotz allem will ich ihn an die erste Stelle setzen. Ich will ihn verehren. Trotz allem will ich dir danken. Loben will ich den Namen Gottes im Lied, ihn erheben mit Dank. Psalm 69, Vers 31. Das kann man sich gar nicht vorstellen, in so einer Situation zu sagen, ich will Gott erheben mit Dank. Aber ich sage das oft in Seelsorgegesprächen, wenn ich mit Leuten spreche, die mir dann, ich höre gerne zu und ich bin ja auch geschult im seelsorgerlichen Umgang mit Menschen. Und viele Menschen kommen zu mir und die erzählen eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde nur ihre Probleme. Und das ist auch okay, das ist auch gut so. Es ist nichts dagegen einzuwenden, dass Menschen kommen und ihre Probleme sagen. Es ist auch nichts dagegen einzuwenden, dass du Gott deine Probleme erzählst. Aber ich versuche meistens irgendwie eine Wende zu finden und zu sagen, gibt es nicht doch etwas in deinem Leben, für das du danken kannst? Nö, da gibt es gar nichts. Das ist alles mies. Na gut, dann gibt es vielleicht irgendwas im Leben von anderen Menschen, für die du danken kannst. Ja, aber habe ich keine Lust zu. Es gibt irgendwas in der Bibel, Dinge, die Gott gesagt hat, die er dir versprochen hat, die er mit dem Volk Israel getan hat, für das du danken kannst. Und was hat das mit mir zu tun? Es gibt immer irgendwas, wofür du danken kannst. Und wenn du nichts findest in deinem eigenen Leben und in deiner eigenen Situation, selbst wenn du zurückdenkst in den letzten 10 Jahre, wofür soll ich da danken? Dann kannst du dafür danken, dass Gott dich liebt. Du kannst dafür danken, dass er seinen Sohn auf die Erde geschickt hat, aus lauter Liebe, um ans Kreuz zu gehen für deine Sünden, dass er dir das ewige Leben geschenkt hat, oder? Dafür kann man immer danken, egal was los ist in deinem Leben. Du kannst dafür danken, was Gott dir alles versprochen hat, was er dir geben will. Dass wenn du bittest, dass er dich erhört, dass er dich versorgt. Ich meine, wir sind so satt, wir sind so reich, wir sind so gesegnet in unserem Land. Wir können 1000 Dinge finden, für die wir danken können. Meine Schwiegermutter, die inzwischen auch bei uns in der Straße wohnt, 3 Häuser weiter, hat aber lange weiter weg gewohnt. Und wir haben sie manchmal besucht. Als wir noch in Hamburg gewohnt hatten, wohnte sie schon im Allgäu, in Fronten. Und wir haben sie manchmal besucht. Und sie hatte ein schweres Leben. Sie hatte eine unglückliche Ehe. Ihr Mann hat sie oft betrogen. Dann hat sie sich scheiden lassen. Dann ist die Firma von ihrem Mann bankrott gegangen. Sie hatte mit unterzeichnet und gebürgt. Dann hat sie 20 Jahre lang gearbeitet und alles ist ihr gepfändet worden, bis auf das, was als Grundsicherung jemandem zugestanden wird. Und hat geschuftet und gearbeitet und gemacht und dann ist ihr Mann gestorben und so weiter und so fort. Und die hat es nicht leicht gehabt. Dazu hatte sie noch starke Schmerzen jeden Tag. Aber sie hatte in ihrer Küche ein Schild hängen. Wie hieß das nochmal? Jetzt muss ich genau drauf kommen. Loben und Danken schützt vor Murren und Wanken. Loben und Danken schützt vor Murren und Wanken. Und sie hat sich entschieden, hat gesagt, ich will Gott trotz allem, trotz meiner schweren Lebenssituation, ich will Gott danken. Und ich hänge mir das auf in meine Küche, damit ich mir das nicht vergesse. Ich hätte viel Grund zu murren und zu wanken. Aber ich will loben und danken. Und so hat sie gelebt. Und darin war sie ein Vorbild. Für mich. Und sie hat viele Menschen inspiriert und auch zu Jesus geführt. Trotz allem Gott erheben. Das ist die größte Herausforderung. Aber ich glaube, diese Entscheidung, ich will dich erheben und ich will dich loben, trotz allem, die bringt am meisten Frucht. Sie bringt am meisten Durchbrüche. Sie macht uns stärker. Sie lässt uns diese Entscheidung und diese, wenn wir das nicht nur entscheiden, sondern auch praktizieren, die lässt uns geistlich am meisten wachsen. Wir wachsen nicht geistlich, wenn wir gesegnet werden und gesegnet und gesegnet und gesegnet. Wisst ihr, was passiert, wenn wir nur gesegnet und gesegnet und gesegnet und gesegnet werden? Dann werden wir müde und träge. Es kam einmal ein Prediger aus Russland, schon früher, längere Zeit her, in unsere Gemeinde. Und er sagt, mit den Christen in Deutschland, im Vergleich zu den Christen in Russland, das war noch zu der Zeit, als die Grenzen noch nicht offen waren, das war noch in den 80er Jahren, als es also noch keine Öffnung gab von der Sowjetunion. Er sagt, der Unterschied zwischen den Christen in Deutschland und den Christen in Russland ist ähnlich wie mit den Straßen. Er sagt, in Deutschland habt ihr so super Straßen, ihr seid gesegnet mit so tollen Straßen. Und die Fahrbahnen sind so glatt und es gibt keine Schlaglöcher. Und man fährt wie auf Butter. Das Problem ist nur, bei mir jedenfalls, wenn ich längere Strecken auf euren Straßen fahre, dann stehe ich in Gefahr einzuschlafen. Wisst ihr, wie das in Russland ist? Da kann man sich nicht erlauben, einzuschlafen, weil alle 10 Meter kommt ein Schlagloch. Und da musst du wirklich aufpassen, sonst ist deine Achse kaputt und sonst liegst du im Straßengraben. Da kannst du dir nicht erlauben, einzuschlafen. Und wisst ihr, mit den Christen in Russland ist es genauso und den Christen in Deutschland ist es genauso wie mit den Straßen. Die Christen in Deutschland sind alle eingeschlafen. Wenn die 5 Minuten beten, dann sind die schon müde. Dann mögen sie schon nicht mehr. Aber wir sind auf den Knien für Stunden. Wir beten, auch wegen der Verfolgung und wegen den ganzen Widerständen. Und wir erheben Gott trotz allem. Und wir wachsen daran und wir werden geistlich stark dadurch. Und ihr werdet geistlich schlaff. So. Wenn schlimme Dinge oder wenn Schwierigkeiten auftauchen in unserem Leben, dann sollten wir auch dafür danken. Selbst nicht nur in den Schwierigkeiten, wir sollten sogar vielleicht manchmal für die Schwierigkeiten danken und sagen, Gott, ich danke dir, dass ich an diesen Dingen geistlich wachsen kann. Und dass ich nicht einschlafe und träge und müde werde. Gott, ich will dich erheben vor allem. Ich will dich erheben über allem und ich will dich erheben trotz allem. Und wenn wir diese 3 Entscheidungen treffen, es wird viel verändern. Wenn wir es täglich machen, wenn wir es als Grundeinstellung uns zu eigen machen, dann kann Gott gewaltige Dinge tun. Lass uns nochmal aufstehen am Ende. Für Vorbilder wie David. Sie waren nicht Vorbilder in jeder Form ihrer Lebensführung, aber sie waren Vorbilder in ihrem Glauben. Und wir danken dir, dass wir von ihnen lernen können, gerade auch von David, dass er dich erhoben hat, dass er dich an die erste Stelle gesetzt hat in seinem Leben, vor allem, über allem und trotz allem. Und er ist ein Mann Gottes gewesen, du hast ihn gesegnet, du hast große Wunder durch ihn getan und auch durch andere, die das praktiziert haben und die so drauf waren und die diese Einstellung sich zu eigen gemacht haben. Ich will dich erheben, Gott, vor allem, über allem, trotz allem. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst durch deinen Geist, dass wir das nicht vergessen. Geist Gottes, komm und bewirke du in uns das Wollen und das Vollbringen des Guten, dass wir das wollen, dass wir dich erheben wollen. Schenk uns das. Es war so ein Geschenk, dass ich morgens aufgewacht bin mit dem Lobpreislied und ich wünsche mir das noch mehr. Aber selbst wenn ich nicht aufwache, wenn ich schlecht geträumt habe und einen Albtraum hatte oder schon mich die Sorgen morgens sofort in Beschlag nehmen wollen, dann will ich dich trotz allem erheben. Ich will diese Grundentscheidung treffen und dich loben, Herr. Und wenn ich Leerlauf habe und Dinge passieren, die ich mir anders vorgestellt habe und meine Pläne durchkreuzt werden, dann will ich dich erheben, Herr. Und dann will ich dich loben. Und dann will ich dir danken, Jesus. Und wenn wir das tun, Herr, dann wirst du große Dinge, du wirst große Dinge mit uns tun, durch uns tun. Und Herr, du wirst Erweckung schenken in unser Leben, in unsere Gemeinde, in unsere Stadt, in unser Land. Danke, Herr.